Ab dem 9. Kapitel im 1. Buch Samuel, da spielt ein Mann eine Hauptrolle, der Saul heißt. Saul wird König. Dabei ist es gar nicht so ganz einfach, seine Person und seinen Charakter, ja seine Rolle in diesem Buch richtig zu bewerten. Wer ist dieser Saul? Am Ende von Kapitel 9 und ersten Vers von Kapitel 10 lesen wir: Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab. Und er redete mit Saul, das ist der Prophet Samuel, er redete mit Saul auf dem Dach. Und sie standen früh auf. Und es geschah, als die Morgenröte aufging, rief Samuel dem Saul auf dem Dach zu: Steh auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf, und die beiden, er und Samuel, gingen auf die Gasse hinaus. Als sie an das Ende der Stadt hinabkamen, sagte Samuel zu Saul: Sag dem Knecht, dass er uns vorausgehen soll. Und er ging voraus. Da, du aber, steh jetzt still. Ich will dich das Wort Gottes hören lassen. Und Samuel nahm den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt. Und er küsste ihn und sagte: So hat der Herr dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. In manchen Dingen scheint Saul ein wahres Vorbild zu sein für uns. Doch gerade so im Laufe der Geschichte im 1. Samuel-Buch sehen wir, er tritt immer mehr auf einen bösen Weg. Er weicht irgendwie immer mehr ab von dem vorbildlichen Pfad. Saul steht auch in diesen biblischen Berichten sehr deutlich in einer Spannung. Es ist, als würde er von zwei Seiten gezogen werden. Auf der einen Seite scheint er den Weg des Herrn gehen zu wollen. Und er erfährt auch Gottes Segen. Auf der anderen Seite ist er von Stolz überwunden und fürchtet Menschen mehr als Gott und weicht immer mehr auf falsche Wege. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich das Ende von König Saul, wie er David verfolgt, den Gott zum König erwählt hat, und wie er am Ende gottlos stirbt. Aber Sauls Leben hatte ganz wechselhafte Vorzeichen. Die Bibel macht die ganze Spannung, diese ganze Zerrissenheit seines Lebens sehr deutlich. Und da ist einmal der Kontext bemerkenswert. Saul wird uns vorgestellt im Kapitel 9, nachdem das Volk Israel Gott statt Gott einen Menschen zum König haben wollte. Ja, in Kapitel 8 haben wir uns angeschaut, wie das Volk zu Samuel kam und sagte: Wir wollen nicht Gott als König, wir wollen einen Menschen, so wie ihn alle Heidenvölker haben. So einer soll uns vorangehen, auf den wir schauen können, der uns so vorangeht, der auf einem Pferd vielleicht reitet in die Schlacht. Und in Kapitel 9 haben wir dann letzte Woche gesehen, dass deutlich wird: Gott herrscht dennoch als König. Wenn sich auch das ganze Volk gegen ihn empört, ja, wenn die ganze Welt sich gegen ihn empört, Gott hat alles unter Kontrolle. Wie er geführt hat, wie eben jener Saul zu Samuel kommt in seiner Vorsehung, der eigentlich nur den Eseln hinterhergelaufen ist. Und wie Gott durch sein Wort, durch seinen Propheten Samuel hier so gnädig eingreift und rettet und stärkt. Ja, und tatsächlich, es wird deutlich, obwohl es eine Rebellion war des Volkes gegen Gott, schenkt Gott doch in seiner Gnade dem Volk einen König. Und schon ist die erste Spannung da. Ist das Königsamt nun gegen Gott oder von Gott geschenkt? Und irgendwie beides. Das Volk fährt in eine ganz falsche Richtung von Gott weg, aber Gott geht ihnen dennoch nach. Spannend. Auf der einen Seite das dieser böse Wille des Volkes und auf der anderen Seite der gute und gnädige Plan Gottes. Und Saul, er steht irgendwie dazwischen. Aber nicht nur der Kontext macht das hier deutlich, auch die Vorstellung von Saul selbst zeigt einige bemerkenswerte Hinweise auf diese Zerrissenheit, auf diese Spannung, die seine gesamte Geschichte durchzieht. Und dabei ist es vielleicht ganz hilfreich zu verstehen, wenn die Bibel eine Person zum allerersten Mal vorstellt, dann wird häufig schon sehr viel über die gesamte Person dargestellt. Viele Details, über die man leicht rüberliest, sind doch ein Hinweis auf etwas, was hier in der Bibel gerade in der ersten Vorstellung, in dieser ersten Erwähnung angezeigt wird, was dann sich in dem Laufe der biblischen Geschichte noch viel mehr verstärkt oder verdeutlicht wird. Wir haben letzte Woche über das 9. Kapitel nachgedacht, über Gottes Herrschaft, wie er dennoch herrscht, in seiner Vorsehung, in seiner Gnade, durch sein Wort. Aber heute wollen wir uns nun anhand desselben Kapitels einmal diese wechselhaften Vorzeichen von Saul anschauen. Sauls erste Erwähnung, sie lehrt uns etwas über seine ganze Geschichte. Als Samuel geboren wurde, am Anfang vom 1. Samuelbuch, da singt seine Mutter ein Freudenlied. Ja, im 2. Kapitel, da singt Hannah: Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben, denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Wenn man so will, sieht man beides auch im Leben von Saul. Gott erhöht den Geringen, aber Gott erniedrigt den Hohen. Erstens, Gott erhöht den Geringen. An zwei Stellen sehen wir, dass es Gott gefällt, gerade die Geringen und die Demütigen zu erhöhen. Zum einen wird Saul uns gleich zu Beginn des Kapitels vorgestellt als jemand, der sich nicht zu schade ist, die verloren gegangenen Esel seines Vaters zu suchen. Ja, in Vers 3 lesen wir: Und die Eselinnen des Kisch, des Vaters Sauls, waren verloren gegangen. Und Kisch sagte zu seinem Sohn Saul: Nimm doch einen von den Knechten mit dir und mach dich auf, geh hin und suche die Eselinnen. Kisch war ein angesehener Mann und sicherlich hatte er noch mehrere Knechte. Aber er schickt Saul zusammen mit einem Knecht. Saul muss die gleiche Arbeit machen wie der Knecht, der ihn begleitet. Esel hinterherjagen. Das ist keine besonders ehrenvolle Aufgabe, keine besonders prestigeträchtige Aufgabe, aber Saul ist sich nicht zu schade. Er sagt nicht, das ist unter meiner Würde, irgendwelchen Eseln nachzulaufen. Das können doch irgendwelche anderen Knechte machen. Nein, er macht diesen niedrigen, diesen geringen Dienst. Er zieht los und sucht gewissenhaft die Esel seines Vaters. Und wir sehen hier ein Merkmal, das Gott sehr, sehr wichtig ist. Gott gebraucht solche in seinem Dienst, die nicht nach hohem und nach großem trachten, sondern die auch in kleinen Diensten eifrig und demütig dienen. Später erfahren wir von David, dass er die Schafe seines Vaters hütete. Oder von Josef, er war ein Sklave in Ägypten, bevor Gott ihn zum zweithöchsten Mann Ägyptens erhob. Ja, und Jesus, der Sohn Gottes, er selbst nahm Knechtsgestalt an, schreibt Paulus. Und darum lehrt Jesus auch seine Jünger: Wer groß sein will unter euch, der werde ein Diener. Ein Prinzip Gottes. Ihm gefällt es, die Geringen zu erhöhen. Sauls Dienst im Geringen war ein Grund, warum Gott ihn zum König erhöhte. Denn Gott erhöht die Geringen. So ganz anders als wir Menschen häufig. Und hierin ist Saul ein Vorbild. Er dient treu, selbst bei geringen Arbeiten. Aber noch ein zweiter Hinweis für seine Erhöhung ist seine niedrige Herkunft. Zum Ende des Kapitels, bei dem Opferfest, da fragt Samuel den jungen Saul, in Vers 20 im zweiten Teil, wem gehört alles Kostbare Israels? Nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Samuel tut gerade so, als wäre Sauls Familie ein angesehenes Adelsgeschlecht. Aber Saul springt da gar nicht so drauf an. Und er tut nicht so, als käme er aus sonst was für einer noblen Familie, sondern er berichtet ganz treu, bin ich nicht ein Benjaminiter? Und aus einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist meine Sippe nicht die geringste unter allen Sippen des Stammes Benjamin? Warum sprichst du solche Worte mit mir? Saul versteht überhaupt nicht, warum Samuel so spricht, als wäre seine Familie die allergrößte und die allerruhmreichste. Nein, er weist sogar explizit auf seine Niedrigkeit hin. Benjamin ist doch einer der kleinsten Stämme Israels, sagt er. Nicht so groß wie der Stamm Juda oder der Stamm Ephraim. Benjamin, ein kleiner Stamm. Und übrigens, ein Stamm mit einem denkbar schlechten Ruf in der damaligen Zeit. Das Buch der Richter, was direkt vor den Geschehen hier aus dem 1. Samuel stattfindet, das Buch der Richter endet mit einem katastrophalen Bericht über die schändliche Sünde und Hartherzigkeit des Stammes Benjamin. So dass der ganze Stamm in einem Bürgerkrieg fast ausgerottet wurde. Hätte Gott nicht einen Überrest bewahrt. Saul kommt aus diesem kleinen Stamm. Aber Saul betont nicht nur diesen kleinen Stamm, auch seine Familie gehört nicht zu den höchsten Sippen in diesem kleinen Stamm. Er sagt sogar, das ist eine der kleinsten Sippen. Eine der kleinsten Familien in diesem kleinen Stamm. Seine Familie ist noch nicht mal groß in diesem kleinen Stamm. Was sagt Samuel denn? Wieso sagt er, alles Kostbare Israels würde ihm gehören? Und wieder, Saul ist gering, aus niedriger Herkunft. Er tritt nicht auf mit einem Anspruch, einem Erbrecht auf den Thron. Er hat nicht mal die kleinste Vorstellung von solch großen Dingen. Aber es gefällt Gott, gerade die Geringen, gerade die Verachteten, gerade die Armen dieser Welt zu erheben. Der Richter Gideon, er antwortete ganz ähnlich wie Saul und sagte, er kommt nur aus einer ganz kleinen Familie, ohne großen Ruhm, ohne große Macht, als der Engel zu ihm sagt, er sei ein starker Kämpfer. David war der jüngste Sohn sogar von seinen Brüdern verachtet. Zum Familienfest wurde er noch nicht mal eingeladen. Aber Gott hat ihn erhöht. Und Paulus erinnert die Korinther in 1. Korinther 1, Abvers 26. Das gilt sogar in der neutestamentlichen Gemeinde. Er schreibt, denn seht eure Berufung, Brüder. Das ist nicht viele Weise nach dem Fleisch. Nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Gott gefällt es gerade, die Geringen zu erwählen und zu gebrauchen, damit erkannt wird, das ist Gottes Werk. Gott ist ihr am Wirken. Das ist nicht Menschenkraft, das ist nicht Menschenweisheit. Hier gebührt Gott die Ehre. Darum liebt Gott es, die Geringen zu erhöhen. Und wir sehen, die scheinbaren Schwächen Sauls sind gerade seine Stärken. Sind gerade das, was Gott gebraucht zum Guten. Da, wo er gering, da, wo er niedrig ist, da erhebt Gott ihn. Aber auf der anderen Seite sind es gerade die scheinbaren oder die erwarteten Stärken Sauls, die Gott erniedrigt. Denn zweitens, Gott erniedrigt die Hohen. Und unser Kapitel stellt Saul so vor. Und er, Kisch, hatte einen Sohn. Sein Name war Saul. Jung und stattlich. Und niemand von den Söhnen Israel war schöner als er. Er war einen Kopf größer als alles Volk. Wir erfahren hier etwas von der Größe Sauls. Saul hatte eine beeindruckende Statur. Wenn man Saul sah, dann dachte jeder, oh, stimmt, dieser Mann ist ein Anführer. Er hat eine angeborene Erhabenheit. Ja, die übrigen Männer gehen ihm nur bis zur Schulter. Jeder muss zu ihm aufschauen, er hingegen kann auf alle herabschauen. Das ist eine große Stärke, denkt man. Jemand, der mit Autorität auftreten kann, allein schon aufgrund seiner Statur. Saul war aber nicht nur groß, er war auch stattlich und niemand war so schön wie er. Interessanter Bericht, oder? Saul war nicht nur irgendwie ein drahtiger Lulatsch, sondern er hatte ein kräftiges Auftreten. Er war schön. So wie man sich einen richtigen Mann vorstellt. Er war männlich. So wie man sich einen Anführer vorstellt. Oder vielleicht einen heldenhaften Prinzen aus den Romanen oder so. Saul hatte all das. Und das schien seine Stärke zu sein. Aber es ist doch interessant, dass der Autor sich hier so sehr auf das Aussehen von Saul bemüht, oder? Ist euch schon mal aufgefallen, dass in der Bibel das Aussehen von Jesus nirgendwo beschrieben wird? Merkwürdig, oder? Die scheinbare Stärke Sauls war nämlich eigentlich seine Schwäche. Gott kommt es nicht auf das äußere Auftreten an. Auf die Größe, auf das Ansehen, auf die äußere Schönheit. Und häufig da, wo die Bibel gerade diese Kennzeichen betont, merkt man dann im Verlauf der Geschichte, dass das zumindest zu einer Versuchung wird. Aber Gott schaut nicht auf das Äußere. Nein, ganz im Gegenteil. Jesus sagt in Lukas 16, Vers 15 zu den Pharisäern, Gott kennt eure Herzen. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Wen die Menschen hoch einschätzen, groß verehren, wer in den Augen dieser Welt ein guter und ein großer Anführer ist, der ist es bei Gott, in Gottes Augen meistens gerade nicht. Jesus sagt, es ist ein Greuel vor Gott. Die nur äußerlich hoch und groß scheinen. Und auch der Prophet Samuel wird bald lernen, in Kapitel 16, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber schaut das Herz an. Saul war äußerlich groß. Alle blickten zu ihm auf, mussten zu ihm aufblicken. Aber genau das wurde ihm zum Verhängnis. Denn er lernte daran Gefallen zu finden, dass die Leute zu ihm aufschauten. Und obwohl er in manchen Bereichen gering und niedrig schien, ist er bald solch einer geworden, der es brauchte, bewundert zu werden, angesehen zu werden, gelobt zu werden von den Menschen. Und der Stolz füllte sein Herz immer mehr, bis er es nicht ertragen konnte, dass der kleine David mehr vom Volk geehrt wurde als er. Saul war äußerlich groß, doch innerlich war er klein. Mir sagte mal ein Mann, übrigens ein sehr großer Mann, Höhe bestimmt den Körper, Größe bestimmt den Geist. In diesem Sinne war Saul zwar hoch, aber klein. Das sehen wir auch noch in Sauls Verantwortung. Kisch, der Vater von Saul, wird beschrieben als ein angesehener Mann. Und vermutlich bedeutet das auch, dass er ein wohlhabender Mann war. Er hatte zwar keine große Sippe, vielleicht auch nicht besonders viel Sagen, nicht viel Autorität, aber er war ein angesehener Mann, er war sicherlich jemand, der wohlhabend war. Und er schickt Saul los und sagt zu Saul, er soll sich einen Knecht suchen und Saul soll die Esel finden. Das bedeutet, wir sehen, Saul steht in Verantwortung. Er muss zwar irgendwie die gleiche Arbeit machen wie der Knecht, aber sein Vater schickt ihn los und sagt, du such dir jemanden, der mit dir geht, aber du finde die Esel. Er ist der Sohn des Hauses, er trägt die Verantwortung. Und als sie 3 Tage unterwegs waren, da will Saul eigentlich schon wieder umkehren und merkt, irgendwie bringt das nichts. Komm, wir gehen wieder zurück zum Haus meines Vaters. Und da schlägt der Knecht vor, wir sind hier doch gerade da, wo der Mann Gottes auftritt, wo dieser Prophet herkommt. Wir können doch ihn um Hilfe bitten für die Eselsuche. Und Saul antwortet ihm, siehe, wenn wir hingehen, was wollen wir dem Mann bringen? Denn das Brot in unseren Beuteln ist verbraucht und wir haben kein Geschenk, um es dem Mann Gottes zu bringen. Was haben wir? Offensichtlich hat Saul seine Aufgabe, die Esel zu suchen, mit nicht besonders großer Voraussicht geplant. Vielleicht hat er gedacht, er braucht nur ein paar Stunden, um sie zu finden. Aber hier sehen wir, nach 3 Tagen haben sie kein Brot mehr und auch kein Geld mehr. Sie sind blank. Und deswegen befürchtet Saul, also dann können wir jetzt auch nicht zu den Propheten gehen. Wir haben ja gar kein Geschenk, was wir ihm geben können. Sowieso fraglich, ob das überhaupt notwendig war. Aber der Knecht erfindet noch gerade einen Viertelschekel Silber in seiner Tasche. Und der Knecht von Saul bietet es Saul an und sagt, hier, du kannst es nehmen, das können wir dem Mann Gottes bringen. Hätte Saul nicht derjenige sein sollen, der in Verantwortung steht, zu bezahlen, als Sohn eines angesehenen Mannes? Aber nein, er ist angewiesen auf seinen Knecht. Er ist angewiesen auf seinen Knecht, um zu bezahlen, damit die Suche und die ganze Aufgabe nicht scheitert. Und ich glaube, das ist ein Hinweis. Im 17. Kapitel, da ist Saul König und er steht im Kampf gegen die Philister. Und die Philister, sie setzen den größten, den höchsten Krieger der ganzen Philister, setzen sie nach vorne, Goliath aus Gath. Und er verspottet die Israeliten. Und man sollte denken, Saul, der größte Krieger ganz Israels, sollte ihnen entgegentreten, um gegen diesen Gotteslästerer zu kämpfen. Aber wieder ist Saul abhängig von einem Knecht. Er ist abhängig von einem kleinen Hirtenjungen, der die Verantwortung übernimmt, die Saul eigentlich hätte tragen müssen. Gott erniedrigt die Hohen. Saul kommt den kleinen Verantwortungen nicht nach, obwohl er das vielleicht von sich selber denkt, obwohl alle das von ihm erwarten, obwohl alle denken, er ist der Sohn des Kisch, er hat die Verantwortung, er wird vorangehen. Aber genauso wie er im Kleinen versagt, versagt er dann auch im Großen. Da, wo es darum geht, Verantwortung für das ganze Volk wahrzunehmen. Und ein letztes noch. Wir sehen es auch in Sauls geistlicher Führung. Saul wird als König gesalbt im ersten Vers von Kapitel 10. König über das Volk Gottes, König über Israel. Nun, ein König soll führen und leiten und vorangehen. Und Saul will das auch tun. Aber im Kapitel 9 erfahren wir, er schafft es noch nicht einmal, die Esel zu finden. Irgendwie schwirrt er so ein bisschen ohne Orientierung durch diese Länder, durch diese ganze Gegend und es ist aussichtslos. Sie finden die Esel nicht. Aber noch viel desorientierter geht es zu, wenn er geistlich führen soll. Als Saul umkehren will und das ganze Projekt abbrechen will und zurück zu seinem Vater gehen will, da macht er der Knecht einen entscheidenden Vorschlag. Siehe doch, ein Mann Gottes ist in dieser Stadt, sagt er. Und dieser Mann ist sehr angesehen. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. Lasst uns dahin gehen, vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Der Knecht von Saul übernimmt hier die geistliche Führung. Er übernimmt die geistliche Leitung. Er weiß, wo sich der Prophet Samuel aufhält, wo der Mann Gottes zu finden ist. Er erkennt überhaupt hier erst Gottes Vorsehung, dass sie genau in der Stadt angekommen sind, wo Samuel gerade weilt. Und er muss Saul auch noch über diesen Mann Gottes belehren. Er berichtet ihm, alles, was dieser Mann sagt, das trifft sicher ein. Es scheint so, als wüsste Saul überhaupt nicht, wer Samuel ist. Als hätte er überhaupt keine Ahnung von diesem Mann Gottes, der so mächtig wirkt in Israel. Am Ende des dritten Kapitels haben wir gelesen, über Samuel ganz Israel, von Dan bis Beersheba, von Norden bis zum Süden, erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Man fragt sich, ist das bei Saul nie angekommen? Es wäre doch gerade Sauls Aufgabe gewesen, zum Propheten Gottes zu führen. Wenn er ein rechter Anführer des Volkes sein soll. Es wäre doch seine Aufgabe gewesen, wenn diese Suche nach den Eseln nicht klappt, es wäre doch seine Aufgabe gewesen, hier auch geistlich zu leiten und zu sagen zu seinem Knecht, komm, wir müssen den Herrn befragen. Und vielmehr noch wäre es seine Aufgabe gewesen, das ganze Volk Israel als König zu dem Mann Gottes zu führen, zum Wort Gottes zu leiten. Doch obwohl er als König ein geistlicher Führer sein sollte, ist er geistlich völlig hilflos, völlig orientierungslos. Als König wartet er einmal nicht auf Samuel, den Propheten, obwohl er geduldig hätte warten sollen, und widersetzt sich Gottes Befehlen, Gottes klaren Anordnungen. Und als Gott dann schweigt und nicht mehr zu Saul spricht, da geht Saul zu einer Hexe von Endor, einer Totenbeschwörerin, um dem damals schon gestorbenen Samuel zu beschwören und wieder hervorzuholen, um ihn befragen zu können. Es scheint so, als findet er niemals den richtigen Weg zu dem Mann Gottes. Überall da, wo er Samuel trifft, versagt er. Sauls erster Weg ist nicht zu Gott, sondern zurück zu sich selbst, zu seinem Stand, zu seinem Ansehen, Lasst uns diese wechselseitigen Vorzeichen Sauls beachten und daraus lernen. Lerne, vor den Menschen gering zu werden, um von Gott erhöht zu werden. Aber widerstehe auch den Versuchungen, auf deine Kraft, auf deine Position, auf dein Ansehen zu vertrauen. Die meisten Menschen fallen geistlich da, wo sie sich stark fühlten und nicht, wo sie sich schwach fühlten. Sauls Fallstrick ist uns eine Warnung. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, doch den Demütigen gibt er Gnade. Wollen wir den Herrn bitten, dass er uns Gnade gibt für seinen Dienst und zu seiner Ehre. Amen.